With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California.
The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home.
Herzlich willkommen bei dem Packers Talk Germany, heute mit einer besonderen Folge. Es geht um die 100th Season of Packers, heute zusammen mit dem Max.
Servus, hallo.
Und ich, in kleiner Besetzung also. Wir haben uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir machen heute eine Sendung über unsere All-Time-Games, All-Time-Spieler und was es sonst noch an Kuriositäten etc. über die Packers zu berichten gibt in 100 Jahren. Da hat sich ja einiges zusammengesetzt.
Ja, Packers sind ja eins der ältesten Teams der NFL. Um genau zu sein, das drittälteste Teams nach den Cardinals und nach den Bears. Wurden 1919 gegründet. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach so. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz was über die Geschichte, dass man einen kurzen Überblick hat. Genau, also sie wurden am 11. August 1919 gegründet. Das heißt, dieses Jahr fängt die 100. Also ist die 100. Saison von Packers Football. Sie wurden gegründet von Earl Curly Lambeau und einem Journalisten von der Green Bay Press Gazette. Und das Ganze war sehr unspektakulär. Gab es auch keine Berichte in der Zeitung oder so irgendwas. Und ein paar Tage später hat dann der Curly Lambeau, der hat im Vorstand gearbeitet von einer Firma in Wisconsin, und zwar der Indian Packing Company. Der hat seiner Firma quasi einen Sponsorendeal abgeschwatzt für damals, also für $500. Das war damals eine ganz, ganz schöne Menge. Und dementsprechend wurden das Team aus Green Bay wurden dann die Green Bay Packers wegen der Indian Packing Company benannt. Lief aber alles nicht so gut am Anfang. In den 20ern ging es eigentlich schon ums nackte Überleben. Und das Besondere war, das war die zweitkleinste Stadt mit einer Profi-Football-Franchise. Und es war dann so, dass die Menschen in der Stadt, also es waren ungefähr 30.000 Einwohner damals, war nicht mal die größte Stadt in Wisconsin. Und waren damals schon ein bisschen mit dem Team verbunden. War Tagesthema Nummer 1, wenn die Packers gespielt haben. Und das haben die Packers genutzt und haben dann einfach gesagt, okay, wir brauchen Geld. Wir haben so finanzielle Probleme, dass wir teilweise, die haben nicht mal einen Zaun ums Stadion rum gehabt. Das heißt, die Leute sind da einfach hingegangen und dann haben sie einen Hut rumwandern lassen und haben Geld eingesammelt. Und mussten natürlich, sie müssten ihr Stadion irgendwann mal ein bisschen vergrößern. Sie mussten Geld an die NFL zahlen und so weiter und haben dann Schulden gehabt. Und in den 20ern, Mitte der 20er, haben sie dann Aktienverkäufe gemacht, und zwar Aktienverkäufe an Leute in Green Bay, zum Beispiel Geschäftsleute, Kaufmänner und so weiter, und haben dann für $5 eine Aktie verkauft. Für diese Aktie konnte man sich genau gar nichts kaufen. Die hat einem nichts gebracht, die konnte man nicht handeln. Es war quasi einfach nur eine Unterstützung von Privatpersonen an die Green Bay Packers. Und wenn man 5 oder mehr Aktien gekauft hat, dann hat man als Dankeschön eine Jahreskarte gekriegt. Dann haben sie $5.000 zusammengesammelt, hatten aber vorher ungefähr 2.500 Dollar Schulden. Und haben sich dann ein bisschen vergrößert, haben nochmal mehr Aktienverkäufe gehabt. 1935 zum Beispiel, und haben dann jeweils ihr Stadion damit vergrößert und verbessert, und haben ganz besonders 1950 gab es einen Neubau vom Stadion. Das ist das heutige Lambeau Field. Er hieß damals noch anders, aber auf jeden Fall 1950, das war der wegweisendste Aktienverkauf. Denn mit diesem neuen Stadion hatten sie plötzlich eine für die damalige Zeit relativ moderne Arena, sogar mit Rasenheizung und so weiter, und einigermaßen natürlich für die damalige Zeit luxuriösen Umkleidekabinen. Sie hatten ein tolles Stadion einfach. Das haben sie auch wieder mit Aktienverkäufen finanziert. Und 1950, 9 Jahre später, gab es dann einen ganz besonderen Trainerwechsel. Und wenn sie das Stadion damals nicht umgebaut hätten, gut, da gab es dann auch noch die Drohungen, dass sie vielleicht woanders hingehen, in eine andere Stadt und so weiter. Und weil man das natürlich nicht wollte, haben sie eben diese Aktienverkäufe gemacht, haben 1959 einen ganz besonderen Trainer verpflichten können. Und zwar Vince Lombardi. Nachdem jetzt heutzutage die Vince Lombardi Trophy, also der Super Bowl Pokal, benannt ist. Mit Vince Lombardi ging es dann aufwärts. Nach 2 Jahren Einspielzeit quasi haben sie dann 61, 62 die damalige NFL Championship gewonnen. Und dann haben sie noch was ganz Besonderes geschafft, was Vince Lombardi unbedingt schaffen wollte. Und zwar 3-mal nacheinander Champion der NFL zu werden. Das war 1965. Dann gab es den Zusammenschluss zwischen NFL und der damaligen und haben dann 66 und 67 die ersten beiden Super Bowls gewonnen. Auf den ersten Super Bowl, werden wir später noch ein bisschen mehr drüber reden, hatten einige legendäre Spiele in der Zeit. Das war von den Erfolgen gemessen her die erfolgreichste Zeit der Packers. 1900, also nachdem dann Lombardi die Packers verlassen hat, wurde es etwas schwieriger. Die 70er und 80er, Anfang der 90er war es schwierig, ein Packers-Fan zu sein und mit sehr vielen Niederlagen der Weg gekennzeichnet. Und dann holte der jetzige, also jetzt ist er in der Hall of Fame, General Manager Ron Wolf, tradete für einen sehr unbekannten Quarterback, den heutzutage jeder kennt. Seine Nummer hängt auch in Lambeau Field oben drin, und zwar Brett Favre, mit dem dann der Aufschwung der Packers begann. Mit ihm holten sie dann 96 den Super Bowl und hatten erfolgreiche Jahre. Auf jeden Fall hat es unter ihm oder mit ihm als Quarterback immer Spaß gemacht, die Packers anzuschauen. Und danach, das wissen wir jetzt alle, hat Ted Thompson in seinem ersten Draft Aaron Rodgers gedraftet und 2010 den Super Bowl gewonnen. Seit Brett Favre ging es jetzt wieder aufwärts mit den Packers, sind ja ein Super Bowl Contender jedes Jahr mit Aaron Rodgers. Haben jetzt bisher, viele sagen, nur einmal den Super Bowl gewonnen und sind jetzt auf jeden Fall noch die nächsten 3, 4, 5 Jahre mit Aaron Rodgers weiterhin Super Bowl Contender. Was danach kommt, das sehen wir dann. Das wird die Aufgabe von Brian Gutekunst sein, den Nachfolger von Aaron Rodgers zu draften. Und deswegen haben wir jetzt in den letzten knapp 20, 25 Jahren ziemlich guten Football in Green Bay gesehen. Aber vor allem die Jahre so, am Anfang war es sehr schwer finanziell. Und die 70er, 80er waren auch eine schwierige Zeit für die Packers. Das jetzt mal so viel ganz kurz zur Geschichte. Besonders ist eben diese Aktienverkäufe. Da gab es 2011 noch einen, mit dem jetzt das Stadion so fertig gebaut wurde, wie es jetzt heutzutage aussieht. Ist das älteste Stadion in der NFL, ist aber gleichzeitig auch auf einem sehr modernen Stand. Und ist nicht nur das älteste, sondern auch das legendärste Stadion der NFL, vielleicht sogar in den ganzen USA. Und das Team gehört jetzt nach diesen Aktienverkäufen 360.000 ungefähr Aktieninhabern. Und es gibt eine Besonderheit, eben um darauf zu achten, dass keine Person oder keine Firma stimmenmäßig Überhand nimmt, darf keine Person oder Firma mehr als 200.000 Aktien besitzen. Das ist auch eine Besonderheit in der NFL. Vor allem wurde vor einigen Jahren es verboten, dass es mehr als eine bestimmte Anzahl von Ownern, ich glaube, also es gibt einen Hauptowner, der muss, das kann ich jetzt nur raten, aber ich glaube, es waren ungefähr so 30% muss der selber aus eigener Tasche bezahlen und dann darf es sich verteilen auf, glaube ich, bis zu 30 weitere Nebenowner, die einen Teil davon von der Franchise besitzen dürfen. Auf jeden Fall ist dieses Prinzip mit sehr vielen Einwohnern von Green Bay, Einwohnern von Wisconsin, die alle ein paar Aktien besitzen, die quasi alle nichts wert sind, sondern nur einen ideellen Wert haben für denjenigen, der ihn besitzt. Und die dürfen sich, glaube ich, ein paar besondere Hoodies im Packers Pro Shop kaufen. Dieses Prinzip ist jetzt verboten in der NFL und wird aber von den Packers geschützt und darf in Green Bay Bestand haben. Gleichzeitig ist es natürlich auch noch die Versicherung, dass sich die Packers niemals Sorgen machen oder die Einwohner von Green Bay und Wisconsin niemals Sorgen machen müssen, dass die Packers aus Wisconsin wegziehen. Das geht einfach nicht.
Ja, dann wäre da auch die ganze Region einfach nur pleite.
Ja, absolut.
Besonders ist halt das, was ich halt auch sehr besonders finde, ist halt, dass diese Aktiengesellschaft eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist. Also es müssen alle Gewinne in gemeinnützige Geschichten investiert werden, in Wisconsin, in Green Bay etc. pp.
Finde ich eine super Sache. Sieht man ja auch, also es ist seit 1923 so, dass sie eine gemeinnützige Organisation sind. Finde ich eine super Sache. Man sieht jedes Jahr bei diversen Spenden, Galas und so weiter und so fort, wo auch jetzt wieder zum Beispiel letzten Monat, wo zum Beispiel DeShone Kizer war, da haben sie einen Spielplatz oder so einen Abenteuerspielplatz gebaut in Green Bay. Das sieht man einfach die besondere Verantwortung für die Community, die Packers haben und die sie auch wahrnehmen. Und nicht nur finanziell, sondern auch die Spieler einfach, die erkennen das. Wenn sie nach Green Bay kommen, wissen sie genau, so sieht's hier aus. Ihr habt eine besondere Verantwortung. Ihr spielt hier nicht nur vor irgendwelchen Zuschauern, vor Zahlenden, sondern ihr spielt hier auch sehr, sehr oft vor irgendwelchen Leuten, denen das Team gehört, denen ihr eine Verpflichtung gegenüber habt. Ihr kümmert euch um die Region und das ist jedem bewusst, der in Green Bay arbeitet oder der nicht in Green Bay, aber bei den Packers eben arbeitet und dort Angestellter ist oder auch Spieler. Das ist einfach was ganz Besonderes.
Genau. Was auch noch besonders ist oder was den Verein so besonders macht, ist halt dieses Stadion. Wozu man sagen muss, das ehemalige City Stadium, so hieß es früher mal, vorher Bellevue Park, ist wie gesagt eines der wenigen traditionellen Footballstadien, was es noch gibt in der NFL. Mittlerweile sind überall Arenen gebaut worden oder fast überall. Es gibt ganz wenig, wo es noch nicht so ist. Und in Green Bay verweigert man sich dem, weil man halt auch so ein bisschen dieses Image der Frozen Tundra pflegen möchte, dieser Tradition des Footballs, dass es in Green Bay im Winter halt kalt ist, dass es auch ein Vorteil ist, weil eben das Team das gewöhnt ist.
Definitiv, ja.
Man hatte wohl mal vor ein paar Jahren, als dieser letzte Umbau dann halt gemacht wurde, 2011, hatte man auch überlegt, in eine Arena zu investieren, was dann aber ganz schnell von allen, also wirklich von allen abgewiegelt wurde mit den Worten, nein, wir spielen hier in Green Bay, hier wird noch Football gespielt. Und das ist halt auch was ganz Besonderes. Und das wird sich, glaube ich, auch für absehbare Zeit auch nicht ändern.
Kann ich mir auch am besten Willen nicht. Das mit dem Neubau, also mit dem, das war ein größerer Umbau 2011. Da haben sie nicht nur ihr eigenes Geld dafür verwendet, sondern eben nochmal einen Aktienverkauf gemacht. Der Aktienverkauf war übrigens so, dass die Aktien sehr schnell ausverkauft waren. Das heißt, jeder wollte eine Aktie von denen haben und wollte denen das Geld geben. Es war jetzt nicht so, dass sie darum betteln mussten. Ja, das ist einfach jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre wahrscheinlich. Also ist es sicher, dass die Packers in diesem Stadion in Green Bay spielen werden, außer brennt ab oder so irgendwas. Aber abgesehen jetzt von irgendwelchen Naturkatastrophen, die das Stadion zerstören, wie in New Orleans der Superdome, der fast zerstört worden wäre. Aber abgesehen davon, wir werden die Packers sehr, sehr lange in Zukunft auch noch im Lambeau Field spielen.
Ja, und was halt, was wir halt von außen halt nur sehen, aber die Leute, die in Green Bay waren schon mal, können das wohl eher bestätigen. Es ist halt so, dass diese Stadt halt auch nur durch die Green Bay Packers existiert irgendwo. Es lebt jeder da, diesen Verein. Jeder kennt diesen berühmten Zaun, der immer wieder erweitert wird. Der mit ist jedes Haus in der Nähe vom Lambeau Field ist mehr wert als manches Apartment in Manhattan, weil die Leute da für so ein Haus Unsummen Geld zahlen würden, nur um in der Nähe vom Lambeau Field zu wohnen. Die Lambeau Avenue ist, glaube ich, eine der teuersten Straßen in Amerika dadurch geworden. Die Fans leben, dass da die Bürger dort leben, das total. Du hast Tailgating, Frühstückspensionen, die nur darauf ausgerichtet sind, am Wochenende Packers-Fans aufzunehmen. Es ist der Wahnsinn. Also das kann man, glaube ich, nicht beschreiben. Ich kenne keinen Ort, wo der Verein oder der Sportverein die Stadt so am Leben hält.
Stimmt. Kenne ich vor allem, weil die meisten oder fast alle Franchises, egal jetzt von den drei großen, welche von den drei großen Sportarten in der USA man jetzt nimmt, ob man jetzt die NHL, die NBA oder die NFL nimmt, quasi alle spielen in amerikanischen Großstädten. Und in New York sind jetzt halt mal weder die Jets noch die Giants, noch die New York Yankees oder so. Das Stadtthema, also sie sind schon Stadtthema Nummer 1, aber sie entscheiden nicht über Wohl und Wehe einer Stadt, und in Green Bay ist es eindeutig anders. Also wenn jetzt in Green Bay, wenn es die Packers nicht mehr geben würde oder wenn die jetzt umziehen würden aus irgendeinem Grund, würde es der Wirtschaft in Green Bay sehr viel schlechter gehen. Da gab es auch 2017, vorletztes Jahr quasi, sind wir in die Playoffs gekommen und haben zu Hause gegen die Giants gespielt, und da ging es ja darum, im letzten Gruppenspiel, darum, ob wir Erster werden, also ob wir das Heimspiel bekommen oder ob wir nach New York fahren müssen. Und als dann klar war, dass es in Green Bay stattfindet, in Lambeau Field, also man quasi ein Heimspiel mehr hat, da gab es über 1 Million Umsatz für lokale Geschäfte, für Hotels, für Restaurants und so weiter. Und die Wirtschaft in Green Bay hängt schon sehr am Drop von den Packers. Also ist das erfolgreiche Spielen von Football, was die Packers sehr attraktiv macht, ist schon sehr entscheidend auch für die Wirtschaft eigentlich von der ganzen Stadt.
Gut, soweit zur Story about Green Bay Packers, das Drumherum. Gehen wir mal zu den Spielern. Haben wir uns da beide einen Lieblingsspieler ausgesucht? Ja.
Haben wir.
Könnte es sein, dass es noch viele andere gibt, die man nehmen könnte? Ja. Aber man muss sich halt auch ein bisschen kurz fassen. Also haben wir uns jeder einen ausgesucht. Der Max fängt am besten mal an. Wen hast du?
Ich habe den ersten großartigen Quarterback der NFL-Geschichte, der wirklich seine Zunft geprägt hat, wie wenig andere. Der hat trotzdem, dass er Quarterback war und Quarterbacks damals generell nicht viel zu sagen hatten und vielleicht 5 Pässe pro Spiel geworfen hatten, hat er das Spiel geprägt wie kein zweiter, und zwar Bart Starr. Ich erzähle einfach mal ein bisschen was über ihn. Der wurde in der 17. Runde von den Packers ausgewählt im Jahr 1956, war bisschen schmächtig, hatte jetzt nicht so eine riesige Armkraft, wie wir später bei Green Bay Packers Quarterbacks wie Brett Favre oder Aaron Rodgers das noch erleben. War von seiner Physis her jetzt nicht so besonders beeindruckend. Hat auch die ersten Jahre nicht so wirklich eine Rolle gespielt in Green Bay, also hat 2 Jahre lang hat er 2 Jahre lang quasi als Ersatz-Quarterback gespielt. Und dann kam Vince Lombardi 59 nach Green Bay, und er hat ihn sich mal genauer angeguckt und hat dann eigentlich einen jungen Kerl gesehen, der sehr intelligent ist, der fähig ist, das Spiel zu lesen, fähig ist, entsprechend darauf zu reagieren und hat da dann auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein ausgestattet, dass der ein fähiger NFL-Quarterback wird. 1960 hat Starr dann die Packers schon in die Western Division Championship geführt und hat damit quasi den Grundstein gelegt mit seinem Spiel für die nächsten Jahre, die nächsten erfolgreichen Jahre der Packers. Am Ende hat er 15 Jahre für die Packers als Quarterback gespielt und ist einer der großartigsten Quarterbacks geworden, die die Packers je hatten. Und ich sage das wirklich in dem Bewusstsein, dass danach noch einige folgen werden. Er hat in seinen 16 Jahren insgesamt, die er bei den Packers gespielt hat, eine Completion Percentage gehabt von 57,4%, was zu der Zeit wirklich ein wahnsinniger Rekord war. Er hat die Liga dreimal in Passing Yards angeführt. Er hat die Packers zu 5 NFL-Titeln und also 2 davon eben diese Super Bowls geführt. Er hat dreimal den Titel MVP erhalten. Also einmal als Season für die ganze Saison 1966 und zweimal für die Super Bowls 1 und 2 jeweils. Und ist dann noch bei den Packers geblieben, sogar nachdem er seine Karriere beendet hat. Hat von 75 bis 83 bei den Packers war der Head Coach. Das Ganze war aber nicht besonders erfolgreich. Und 1977 wurde er in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Das war auch, glaube ich, damals zu der Zeit schon eine reine Formalie. Bart Starr ist nicht nur wegen seinen Erfolgen, die er mit den Packers hatte, die er auch persönlich bei den Packers hatte, eine lebende Legende in Green Bay, sondern auch vor allem mit seiner Menschlichkeit, mit der Art, mit seinem Charakter. Und hat auch einige Hilfsorganisationen unterstützt, hat zwei sogar gegründet, und zwar er führt die Healthcare Realty Management an und ist ein Co-Founder von der Ray White Boys Ranch, die Jungs unterstützt, die ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen sind. Er war ein sehr intelligenter Quarterback. Er hat das Spiel damals revolutioniert und hat quasi die NFL dazu geführt, dass die Quarterbacks die zentrale Rolle, was jetzt heutzutage natürlich jetzt keinen mehr verwundert, wenn man jetzt 100 NFL-Fans fragt, was ist die wichtigste Rolle im Team, sagen 101, das ist der Quarterback. Und er war der die NFL auf diesen Weg gebracht hat, der dazu geführt hat, dass die Packers eins der erfolgreichsten Teams der damaligen Zeit waren. Sie waren mit diesem Spiel von Vince Lombardi und Bart Starr eine Kombination wie heute Bill Belichick und Tom Brady, waren der NFL einfach ihrer Zeit voraus und haben einfach nicht nur die NFL dominiert, sondern mit ihren Spielzügen, mit der Cleverness, mit der sie gespielt haben, die damalige NFL revolutioniert. Und er ist ein toller Charakter, er ist ein toller Mensch, hat sehr viel auch Gutes getan für die Community in Green Bay und hat sich seiner Verantwortung, die er auch als Aushängeschild der Packers hatte und hat nie entzogen und war sich dessen bewusst und ist eine lebende Legende in Green Bay. Noch ein Zitat. Ein Teammate, also ein Mannschaftsmitglied von ihm, hat gesagt: "Give Starr time and he'll make a winner out of the Packers." Mit dem Zitat schließe ich jetzt meine Ausführungen zu Bart Starr.
Aha, also, ja, das klingt doch schon mal recht gut. Bart Starr, wie du schon sagtest, eine Legende auch nach der Zeit. durch sein soziales Engagement ein ganz wichtiger Mensch, auch immer noch für viele Menschen. Und wohl wirklich der wohl bekannteste und intelligenteste Quarterback seiner Zeit. Ich habe mir jemand anders ausgesucht. Ich habe, wie ihr wisst, bin ich ja sehr defensiv affin. Jetzt hatte ich einige Spieler zur Auswahl, bin aber immer wieder nur auf einen Namen gekommen, den ich unbedingt nehmen wollte, nämlich Reginald Howard, Reggie White. Defensive End, hat 16 Jahre in der NFL gespielt, einmal für die Philadelphia Eagles und danach für die Green Bay. Er hat eine Besonderheit, als er nach Green Bay gewechselt ist. Das ist die Geschichte, dass er der erste Spieler war, der erste bekannte Spieler, der als Unrestricted Free Agent zu einem Team gekommen ist. Also er war frei, hatte keinen Vertrag mehr in Philadelphia bekommen und hat ganz klar gesagt, er spielt nur noch, wenn Gott es will. Und Gott wird ihn schon dahin schicken, wo er spielen möchte. Der damalige Coach Holmgren hat damals dann gesagt, okay, ich rufe den Mann mal an, und hat auf den Anrufbeantworter gesprochen, hallo, hier ist Gott und ich möchte, dass du nach Green Bay kommst. Ganz umsonst hat er das dann nicht gemacht. Es sind 17 Millionen Dollar in seine Hand gegangen, 9 Millionen als Handgeld. Was ihn so besonders macht, ist halt seine Art, wie er gespielt hat. Er hat Defensivspiel, ist Defensive End, wie wir es heute kennen, absolut reformiert und erneuert, hat dieser Position eine ganz besondere Bedeutung gegeben. Mit seiner Athletik und seiner Kraft, die er hatte, hat er es auf 1112 Tackles, 198 Sacks und 3 Interceptions gebracht in seiner Karriere. Wobei man sagen muss, 3 Interceptions für einen Defensive End ist eine ganze Menge in der Zeit. Er hat von 1985 bis 2000 in der NFL gespielt und hat in der Zeit folgende Dinge erreicht. Er ist 13 Mal im Pro Bowl gewesen, war 10 Mal All-Pro-Wahl, Auswahlspieler in der ersten und zweiten Mannschaft. Er war 2-mal All-USFL Auswahlspieler. Er war Super Bowl Champion beim Super Bowl 31. Er war Defensive Player of the Year der NFL von 87 und 98. Pro Bowl MVP 86, was relativ ungewöhnlich ist, dass ein Defensivspieler Pro Bowl MVP wird. Man of the Year 1985 gehört zum 75-jährigen Jubiläumsteam der NFL. Zum All-Time-Team ist 1990 ins All-Decade-Team gewählt worden, ins 1980er All-Decade-Team, also in den 80er und 90er Jahren einer der besten Spieler der NFL. Hat den Bart Star Award, wo wir wieder auf den Quarterback der Green Bay Packers zurückkommen, war All-Time-Team USFL. Die Rückennummer ist bei den Eagles und bei den Packers gesperrt, was auch eine Besonderheit ist. Das gibt's auch nicht oft, dass eine Rückennummer bei...
Ist er, glaube ich, der Einzige, oder?
Ich glaube auch der Einzige. Ist in der Green Bay Packer Hall of Fame und der Pro Football Hall of Fame und der College Football Hall of Fame. Er ist also in allen Hall of Fames, die er irgendwie erreichen konnte in seinem Sport, ist er auch gelandet. Bei den Eagles auch. Hat in der Highschool vorher mal neben Football auch ein bisschen Basketball gespielt, hat dann ein Stipendium gekriegt in der University of Tennessee, hat für die Volunteers gespielt, erst Defensive Tackle und hat da in der Zeit schon 32 Sacks in einer einzelnen Saison geschafft, schaffte er 12 davon. Das ist echt viel auf der Position. Dann hat er kurz in der United States Football League gespielt. Das war so eine Konkurrenzliga für die National Football League. Das war der Versuch, was aufzubauen neben der NFL von Geschäftsleuten, was fürchterlich in die Hose gegangen ist. Und 85 haben die halt ihren Spielbetrieb eingestellt und 84 haben dann sich die Philadelphia Eagles im Supplemental Draft seine Dienste gesichert. Da hat er dann bis 92 gespielt. Und dann halt dieser Gottesruf nach Green Bay, wo er dann nach Green Bay gewechselt ist. Dann hat er, da hat er dann halt sehr gezeigt, was wozu ein Pass-Rusher, wie wir ihn heute kennen, würde es nicht geben ohne Reggie White. Das muss man einfach sagen. Er hatte 133 Kilo zu seiner besten Zeit bei 1,96 Größe und schaffte die 40 Yards trotzdem in 4,6 Sekunden, was eigentlich für einen Defensive-Spieler ganz, ganz weit entfernt ist, außer für Cornerbacks normalerweise. Das hat, besonders Mike Holmgren hat das ganze Defensivsystem damals auf Reggie White aufgebaut. Und Reggie White war auch eigentlich der Garant dafür, dass es bei Green Bay auf einmal defensivmäßig halt war es eine ganze Zeit lang wirklich, gehst du nach Green Bay, kriegst du Schmerzen als Quarterback. Und das ging einzig und allein auf Reggie Whites Konto, das muss man einfach sagen. Seine Athletik, es ist unbeschreiblich, was dieser Mann auf dem Platz in dieser Zeit gemacht hat. Also das ist heute in Zeiten von Spielern wie Donald, wie Khalil Mack und wie sie alle heißen, mein Lieblingsspieler heutzutage bei den Green Bay Packers, Clay Matthews, ist das relativ normal, aber in der Zeit war das eigentlich gar nicht so up-to-date, dass ein Pass-Rush so extrem gearbeitet wurde, weil zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel geworfen wurde. Es wurde halt viel mit Laufspiel gearbeitet, das war damals mit dem Passing immer noch nicht so extrem, es ging gerade an, wurde dann durch Quarterbacks wie Peyton Manning und sowas oder die Ganzlinger wie Favre etc. erst richtig in Mode, Montana war auch so einer, aber ansonsten war viel Laufspiel halt immer, aber in Green Bay bekamst du als Quarterback Probleme, das war eine ganz klare, war eine Tradition über die Zeit, die man einfach in Kauf nehmen musste, wenn man gegen Green Bay spielte. Und das war halt einfach Reggie White. Der hat damals Minister of Defense, er hat einfach alles revolutioniert, was diesen Sport angeht in der Defensive.
War, glaube ich, die, bis heute würde ich sagen, es ist die größte Free Agent Verpflichtung in der NFL überhaupt. Dass er ausgerechnet zu den Packers gekommen ist, so einem kleinen Kaff im Norden, wo es kalt ist, wo schlechtes Wetter ist. Und er nicht irgendwie, was weiß ich was, nach Los Angeles oder New York, wo er sich übrigens auch viel besser hätte vermarkten können. Dass er sich dafür Green Bay entschieden hat, ist schon eigentlich ein Wunder. Und ich würde sagen, die Packers haben das ganz schön ausgenutzt und haben das ganz gut gemacht mit ihm. Noch eine Sache, wo ich nachtragen wollte zu Bud Starr, seine Nummer, die Nummer 15, ist natürlich auch bei den Packers, hängt im Lambeau Field und wird nicht mehr vergeben. Der Minister of Defense ist schon, ich würde sagen, und auf jeden Fall unter den Top 5, Top 5, besten Defensive-Spieler aller Zeiten in der NFL. Er hat genauso wie Bart Starr seine Position revolutioniert, die Bedeutung der Position auch deutlich hervorgehoben und verstärkt und den Weg geebnet für vieles, was wir heute in der NFL sehen.
Richtig, also ich denke mal, klar gibt es auch noch Brett Favre oder Dixon, auch ein Quarterback aus den 80ern, die man hätte nennen können, aber ich denke mal, wir haben uns da zwei besondere Typen rausgesucht. Und so geht es auch weiter mit besonderen Spielen. Max, was ist denn dein besonderstes Spiel der Green Bay Packers?
Ich glaube, das besonderste Spiel der Green Bay Packers, über das darfst du später noch ein bisschen was erzählen. Ich habe jetzt einfach mal ein Spiel genommen, das sehr bedeutend war. Nicht unbedingt nur für die Packers, sondern für die gesamte NFL. Und zwar war das der erste Super Bowl in der Geschichte der NFL. Im Jahr davor haben sich die NFL und die AFL darauf geeinigt, dass sie gemeinsam eine Liga bilden wollen mit einem gemeinsamen Finale. Damals hieß es noch nicht Super Bowl, das wurde erst dann im Nachhinein Super Bowl genannt. Da haben sich der Meister der NFL und der AFL getroffen im Jahr 1967 und haben gegeneinander gespielt. Es war damals noch nicht so, dass man irgendwie hunderte Videoaufzeichnungen von jedem Schritt, von jedem Receiver hatte. Die Spieler und die Trainer haben das damals beschrieben, wir hatten keine Ahnung. Wir wussten, dass die aus Kansas City kommen, die Kansas City Chiefs. Und viel mehr wussten wir nicht. Kannten die gegnerischen Spieler nicht. Wussten nicht, was jetzt irgendwie die für ein Spielsystem spielen oder sowas. Deswegen war das Ganze, da ging es viel weniger darum, irgendwie den Gegner auszuspionieren, wie das manche Trainer heutzutage machen oder gemacht haben, sondern einfach darum, sein eigenes Spiel durchzukriegen und zu versuchen, den Gegner nicht zu viele Yards machen zu lassen und irgendwie ihn sich dann im Laufe des Spiels darauf einzustellen, was der Gegner macht. Und ich möchte da die Geschichte erzählen von einem Wide Receiver, der mit dem Namen Max McGee hatte in der Saison eigentlich nicht viel zu sagen gehabt. Er saß die meiste Zeit auf der Bank und davon ist er auch im Super Bowl ausgegangen, dass er da auf der Bank sitzen wird. Das Spiel fand statt, da wo jetzt die LA Rams spielen, in dieser Saison noch und in der nächsten Saison noch, bevor sie dann umziehen, in ihre neue Super Mega Hypodrome Arena im LA Coliseum. Da fand der erste Super Bowl der Geschichte statt. Und die Spieler, besonders der Max McGee, waren dann vermutlich eins der ersten Male in der Großstadt in Los Angeles. Und das hat der liebe Max ganz schön ausgenutzt. Gab natürlich eine Ausgangssperre, die Spieler sollten morgens ausgeschlafen sein und so weiter. Und wer schleicht sich morgens um 6:30 durch die Hotellobby, grüßt noch mit sehr verkaterten Augen und mit sehr großen Augenringen seinen Quarterback, den Frühaufsteher Bart Starr. Genau, Max McGee. Betrunken aufs Hotelzimmer gekommen, hat sich noch kurz ausgeruht, bevor es dann losging. Was passiert? Es passiert genau das, was nicht kommen durfte für ihn. Der nominell erste Wide Receiver verletzt sich. Max McGee muss ran. War nicht so ganz fit am Anfang, um ehrlich zu sein. Hat einen falschen Helm auf dem Kopf gehabt und hat dann auch noch einen ersten Ball fallen gelassen. Da war allen im Stadion klar quasi, also es gab ungefähr 60.000 Leute, die zugeguckt haben. Es gab 30.000 Plätze, die frei waren, obwohl die meisten Tickets davon verkauft waren, weil die Leute einfach nicht hingekommen sind. In diesem Stadion hat keiner gedacht, dass von dem Spieler ausgerechnet irgendwas Besonderes ausgehen wird. Und dann kam sein Moment aber. Ein Ball kam etwas zu kurz geflogen. Er hat den mit einem Arm, der übrigens auch einer der ein sehr spektakulärer One-Handed Catch, von der Bedeutung her noch deutlich größer als der von Odell Beckham Jr., hat sich den Ball geschnappt, hat sich einmal um sich selber gedreht und zack, 37 Yards in die Endzone gelaufen, der erste Super Bowl, der erste Touchdown der Super Bowl-Geschichte. Und das Spiel hat er noch so ein bisschen vor sich hingetröpfelt. 14-10 ging es in die Halbzeit. Und am Ende hat die Packers Defense sich, wie sie das jetzt vielleicht gerade auch diese Saison machen, sehr gut auf den Gegner eingestellt. Die Chiefs haben keinen einzigen Punkt mehr in der zweiten Halbzeit zustande gebracht. Und die Packers haben das Ganze 35-10 gewonnen. Wie gesagt, damals war die Bedeutung vor allem zwischen der konkurrierenden NFL und der AFL. Die Packers hatten davor, das haben sie auch zu spüren bekommen, von der gesamten NFL eine riesige, riesige Menge Druck wurde auf die ausgeübt, dass sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen und dass sie sich auf keinen Fall die Schande erlauben können gegen den Sieger der AFL, beziehungsweise halt gegen die NFL, die AFL an sich zu verlieren. Das durften sie auf keinen Fall bringen. Und eigentlich waren die Packers zu dem Zeitpunkt damals schon Sieges erfahren. Das war das vierte Meisterschaftsspiel auch für die meisten Spieler, zum Beispiel auch für Jerry Kramer oder so, den Guard, der jetzt in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Und es war kein besonders schönes Footballspiel. Es war für die Packers und für die Kansas City Chiefs im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich erst ein ganz besonderes Spiel, weil es eben der erste Super Bowl war. Und abgesehen von dem Druck, den sie von der NFL bzw. die Chiefs von der AFL bekommen haben, war das Spiel kein besonderes Spiel an sich, aber natürlich in der Nachbetrachtung ist es eins der besondersten Spiele der NFL-Geschichte. Und Max McGee, von dem man davor nichts gehört hat und danach auch nicht mehr viel gehört hat, hat sich da seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert, indem er den ersten Touchdown in der Super Bowl-Geschichte gefangen hat. Bart Starr hat in diesem Spiel 16 von 23 Pässen an Mann gebracht, genau. Es gab 23 Passversuche und er hat 16 an Mann gebracht. Wurde dann zum MVP des ersten Super Bowls gewählt. Und McGee, übrigens, der jetzt seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat, ist 2007 gestorben bei einem Unfall, als er von seinem Hausdach, da ist er hochgeklettert und wollte Laub vom Hausdach wegmachen und ist gestürzt und gestorben. Und er wird jetzt, sein Teamkollege, der Running Back von Packers, Paul Hornung, hat gesagt, er werde nun die Antwort auf eine der Fragen unnützen Wissens sein, wer erziele den ersten Touchdown der Super Bowl-Geschichte. Fand ich eine sehr schöne Story. Habe ich mal im Spiegel oder bei Spiegel Online gelesen, die darüber geschrieben haben. Und es ist ein Name, den man nur in diesem Zusammenhang gehört hat, der davor nicht von sich hat reden machen lassen, wie zum Beispiel Bart Starr, wie Paul Hornung, wie Jerry Kramer und danach auch nicht mehr. Aber er hat die Geschichte der NFL und die Geschichte dieses Super Bowls geprägt. Zu dieser Zeit waren die Packers, die so viel gewonnen haben, wie kein anderes Packers-Team nach ihnen. Da gibt es so viele, die jetzt in der Hall of Fame sind. Es gibt so viele grandiose Spieler, die zu dieser Zeit bei den Packers gespielt haben. Ich will jetzt nur noch ein paar Beispiele nennen, die auch in diesem Spiel gespielt haben. Bart Starr eben, Jim Taylor, Paul Hornung, Forrest Gregg, Jerry Kramer, Willie Davis, Henry Jordan, Ray Nitschke, Dave Robinson zum Beispiel, die zu dieser Zeit alle zusammen bei den Packers gespielt haben. Das war schon das war quasi ein All-Time-Team, die aber alle zusammen gespielt haben in einem Team. Alle unter einem der großartigsten Coaches der NFL-Geschichte mit Vince Lombardi, nachdem jetzt die Trophäe des Super Bowls benannt ist.
Mit einigen dieser Protagonisten aus diesem legendären Super Bowl 1, wie er heute genannt wird, damals war es ja noch nicht der Super Bowl, geht es jetzt auch weiter. Bei mir wird es nur ein wenig kälter und es ist kein Super Bowl-Spiel, sondern das Championship Game der NFL. Und zwar aus dem Jahre 67 am 31. Dezember im Lambeau Field vor 50.861 Zuschauern und minus 25 Grad Außentemperatur.
Ohne Wind, ne?
Ohne Wind. Ganz klar, der Ice Bowl. Für mich wohl das Spiel aller Spiele der Packers. Dieses Jahr nochmal besonders hervorgerufen worden bei vielen Fans durch die Nominierung und die Berufung von Jerry Kramer in die Pro Football Hall of Fame, wo er endlich seinen Platz gefunden hat. Ich sage, das hätte schon vor 10, 15 Jahren sein können, 20 Jahren. Er hat es sich damals schon verdient. Zur Vorgeschichte sei gesagt, das Spiel wurde nach Green Bay verlegt, weil es eben am 31. Dezember stattgefunden hat und Green Bay zu dem Zeitpunkt das einzige Stadion war, was eine Rasenheizung hatte. Und einen besonderen Turf, diesen AstroTurf, der besonders kältebeständig ist. Favoriten waren die Packers, weil die paar Cowboys eher nicht so an diese Temperaturen gewöhnt waren. Es war halt kalt, aber eigentlich war die Rasenheizung gut am Arbeiten. Es war über tags wohl so knapp minus 10 Grad. Und zum Abend hin gab es einen tierischen Kälteeinbruch auf 25 Grad minus. Und das getaute Schnee durch die Rasenheizung wurde dann durch Blitzeis komplett in eine Eisfläche verwandelt. Am Anfang sah es auch so aus, als ob die Packers das Spiel locker in der Tasche hatten. Es stand relativ früh 14-0, dann kamen die Cowboys langsam ran, zur Halbzeit stand es dann 14-10. Das dritte Quarter blieb komplett punktelos und dann kam die Wende dadurch, dass der damalige Quarterback der Cowboys Don Meredith einige gute Pässe anbrachte. Die Packers fingen ein bisschen an zu straucheln. Es gab einen Fumble von Starr in der Endzone, kurz vor der Endzone, der auch in die Endzone zurückgetragen wurde. Dann ließ Willie Wood, der legendäre Safety der Packers, bei einem Punt Return den Ball fallen. Und der Kicker der Cowboys schaffte es dann irgendwie noch das Field Goal kurz vor der Halbzeit hinzulegen. Im letzten Viertel schaffte es der Running Back der Cowboys, Dan Reeves, einen 40-Yard-Pass zu Wide Receiver Lance Ransel zu werfen in einem Half Option-Spielzug, der einen Touchdown zur 17-14 Führung dann brachte für die Cowboys. Und es waren noch 5 Minuten bis zum Ende des Spiels. Starr machte das, was er am besten konnte, kurze Pässe, das war damals seine Geheimwaffe, brachte bis 16 Sekunden vor Schluss das Ei in Field Goal Nähe und alle dachten, okay, jetzt kommt der Kicker auf den Platz. Aber das, was heute auch in der NFL wieder ganz groß ist, dass man eben nicht auf das Unentschieden geht, sondern sagt, wir sind nicht zum Unentschieden spielen hier. Wir wollen das Spiel gewinnen. Das hat auch Vince Lombardi damals sich gedacht und hat gesagt, nö, ich kicke, lass nicht kicken, ich schicke meine Jungs weiter aufs Feld.
Hat er auch damals gesagt, ne?
Genau.
Er hat auch gesagt, er hat Zitat an Bart Starr, let's win this thing and get the hell out of here.
Genau, die wollte einfach nur uns warm und er hat gesagt, ich hatte jetzt keinen Bock auf eine Verlängerung, mach das jetzt klar. Gesagt, getan, es ging so weit, dass er halt die Offense aufs Feld stellte, alle, die komplette Defense von den Cowboys rechnete mit einem Pass in 16 Sekunden. Aber anstatt dessen hatte sich dann Starr gedacht, nö, ich laufe selbst und schicke einfach meinen Center und meinen Guard als Blocker vor mir her und lass die einfach alles aus dem Weg räumen. Und Jerry Kramer hat sich in dem Moment, glaube ich, zur Legende gemacht, weil er da ein paar Monster-Blocks abgeliefert hat, genauso wie es Ken Bowman. Und Starr brachte das Ding tatsächlich zum Ende in die Endzone und es stand 21-17 für die Packers, nämlich der Endstand. Besonderheiten waren einmal, dass nach dem Spiel Unmengen von Spielern mit Erfrierungen und sie Lungenentzündung ins Krankenhaus mussten. Die Halbzeitshow damals noch mit einer Marching Band, wie wir es heute aus dem College kennen, fiel aus, weil die Musikinstrumente eingefroren waren oder aber sich die Mundstücke der Blasinstrumente an den Lippen der Band festgefroren hatten und diese dadurch die Lippen nicht mehr von diesen Mundstücken abkriegten. Die Trillerpfeifen der Schiedsrichter waren eingefroren oder blieben an den Lippen hängen. Es war einfach brutal. Durch den Sieg qualifizierten sich die Packers zum zweiten Mal hintereinander für die für den heutigen Super Bowl, den Super Bowl 2, den sie dann gegen die damals ebenfalls stark eingeschätzten Oakland Raiders mit 33-14 gewonnen haben. Spielabsagen hätte jeder andere hier in Deutschland gesagt, das Spiel hätte nicht angepfiffen werden dürfen. In Amerika ist das einfach nicht, stand das gar nicht zur Debatte. Es wird heute noch fast bei Gewitter gespielt. Klar, wenn Blitze oder so sind, dann wird halt gepausiert kurz, aber es wird versucht zu spielen und so hat man es damals auch gemacht. Dieser Ice Bowl ist für beide Teams heute noch eins, das legendärste Spiel. Die Protagonisten dieses Spiels, die Spieler und Coaches, sind in beiden Teams Legenden. Man wird wohl nie wieder so ein Spiel erleben. Ich glaube, das letzte Mal, wo man sich ein bisschen an diesen Ice Bowl erinnert fühlte, war letztes Jahr bei dem Spiel der Bills gegen Max, helf mir.
Kann ich denn nicht? Mir fallen gerade auch nur die Bills ein, die gespielt haben.
Bills und Colts, meine ich, waren es. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall da, wo war auch ganz viel Schnee oder was, L.A., ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es verdammt kalt. Aber das war so ziemlich das Spiel, was man noch mit in diese Riege reinstellen könnte. Aber es war halt ein legendäres Spiel, weil es auch unheimlich spannend war. Und halt auch dieser brutale Call von Vince Lombardi. Geh jetzt, bring das Spiel zu Ende, wir wollen ins Warme. Also das ist schon, ja, großartig gewesen. Also das war mein Highlight-Spiel der Packers aller Zeiten.
Ist wahrscheinlich auch das Highlight-Spiel der NFL aller Zeiten. Ich glaube, sowas Legendäres wird man nie wieder erleben. Vom Spielverlauf, von der Bedeutung des Spiels auch, weil es ging ja darum, in die NFL Championship einzuziehen, von den äußeren Umständen, dass die Zuschauer teilweise irgendwie sie versucht haben, sich irgendwie auch nur einzupacken auf den, da war es ja jetzt auch noch Gewinde an dem Tag, das hat gefühlt, haben sie gesagt, weniger als minus 30 Grad Celsius gehabt, also kälter, und der absolute Horror für jeden Zuschauer. Und es sind trotzdem, wie viel hast du gesagt, 15.000 Zuschauer da dort geblieben?
Genau, 50.000.
50.000, ja.
50.000 und 861. Und es ist tatsächlich laut National Weather Service der USA der kälteste 31. Dezember seit Einführung offizieller Wetterstation in Green Bay gewesen. Und das muss man sich überlegen. Wahnsinn. Wir reden von Green Bay. Also wir reden hier nicht von New York. Texas, whatever, New York. Wir reden von Green Bay. Und das heißt schon, wenn es da dass der kälteste 31. Dezember war, dann war es verdammt kalt.
Gibt ja auch noch die Legende zu diesem Spiel, dass Vince Lombardi gesagt hat, man soll jetzt die Rasenheizung stellen und dass die eigentlich hätte funktionieren können. Ist aber nur eine Legende. Er ist wohl davon ausgegangen, dass die Packers mit eisigem Feld besser klarkommen. Gibt die Legende, die besagt, dass Vince Lombardi damals würde man wahrscheinlich Gärtner oder dem Greenkeeper auf jeden Fall gesagt hat, jetzt mach mal das Ding aus, wir spielen jetzt hier richtigen Football.
Also, wenn man sich ein bisschen mit Vince Lombardi befasst, dann kann man sich auch fast sicher sein, dass er es getan hat, weil er ist schon ein ziemlicher Fuchs gewesen.
Er ist ein Trainer gewesen, der einerseits alles für seine Mannschaft und für sein Team gegeben hat, seine Frau und seine, es gibt übrigens das, was ich auf jeden Fall euch empfehlen würde, wenn ihr einen Game Pass habt, die Football Live, Vince Lombardi, gibt es glaube ich zwei Teile sogar. Kann ich euch nur empfehlen, das anzuschauen. Da wird einiges so über ihn erzählt und auch wie er, also er hat alles für sein Team gegeben. Seine Frau hat ihn quasi nie gesehen. sie wusste, dass sie nur ein Teil von seinem Leben ist und der deutlich größere Teil ist Football. Und andererseits hat er aber auch sehr viel von seinen Spielern verlangt. Es hat sich keiner getraut, auch nur eine Minute zu spät zu kommen zu irgendeinem Meeting. Und es gab auch eine Geschichte von einem O-Liner, glaube ich, von den Packers damals, der es gab, also wie jetzt quasi heutzutage, Beginn vom Training Camp, es müssen alle am Tag davor abends kommen. Und das Problem war, es war Flug ist ausgefallen nach Green Bay und der Spieler musste unbedingt nach Green Bay eben fliegen. Ich weiß nicht von welchem Flughafen aus. Und es ist keine Maschine mehr geflogen an diesem Abend. Das war die letzte Maschine, die ist ausgefallen. Und er hätte am nächsten Tag nach Green Bay fliegen müssen, was bedeutet hätte, dass er zu spät zum Training Camp beginnen mit Vince Lombardi gekommen wäre. Was hat er gemacht? Er hat mit dem Verantwortlichen von der Fluggesellschaft geredet, hat gesagt, hey Leute, ich bin Spieler der Green Bay Packers und mein Coach ist Vince Lombardi. Und es gab dann offensichtlich noch ein paar Telefonate. Und das Ende vom Lied war, die Fluggesellschaft hat diesen O-Liner mit einer Privatmaschine nach Green Bay geflogen. Er war rechtzeitig zum Trainingsstart da. Und alles war gut. Aber so war Vince Lombardi eben.
Ja, Vince Lombardi ist, glaube ich, so die ältere Version von Bill Belichick heute. Er hat mit... Er opfert sich komplett für das Team auf, verlangt viel. Er war immer so ein... Ja, er hat immer gerne Grauzonen gearbeitet auch mit seinem Spiel, mit seinen Spielzügen oder mit Taktiken oder halt wie gesagt beim Ice Bowl halt diese Geschichte von wegen mach mal die Rasenheizung aus und so. Vince Lombardi war halt wirklich das, was heute Bill Belichick ist.
Er hat aber nie irgendwelche Grenzen überschritten.
Nee, aber immer am Rande der Legalität. Und Bill Belichick versucht ja auch immer seine Grenzen auszuloten. Also es ist ja nicht so, dass Bill Belichick nur mit miesen Tricks arbeitet. Er versucht halt immer mal wieder so ein bisschen, ja, sagen wir mal, das Graue noch ein bisschen weißer zu machen oder das Schwarze noch ein bisschen grauer, um da sich zu bewegen. Klar, fällt man damit auch auf die Schnauze, wie Bill Belichick nun mal mit diesem Deepletgate oder mit seiner Abhöraktion damals.
Spygate.
Aber man muss einfach sagen, er ist aber auch vom Stil her sehr nah an Vince Lombardi, weil wenn man sich, ich hatte jetzt gerade das große Vergnügen, Sepp Vollmer zu treffen. Und er sagte auch, Bill Belichick widersprichst du nicht. Das machst du einfach nicht.
Das machst du einmal und dann war's das.
Genau, das machst du einmal und dann gehst du nach Hause. Dann gehst du wieder auf die Farm zu deinen Eltern. Bill Belichick widersprichst du nicht. Wenn Bill Belichick sagt, der Rasen ist lila, dann ist der halt lila. Auch wenn du weißt, dass er grün ist. Er ist lila dann. Punkt. Und das ist halt das, was bei Vince Lombardi auch war. Er hat halt von seinen Spielern absolut komplett verlangt, dass sie das umsetzen, was er ihnen sagt. Wenn du da einmal halt deinen Gameplan verlässt und einfach irgendwelche Faxen machst, weil du die gerade für besser findest, dann hast du ein Problem. Ganz einfach. Dann hattest du bei Vince Lombardi auch ein Problem. Denn Vince Lombardi, ich habe ein altes Playbook von Vince Lombardi. Wenn man da reinguckt, das ist, könntest du heute noch so anwenden. Du würdest damit Erfolg haben, hundertprozentig. Er war der erste Coach, der mit so Dingen anfing wie mit Timestamps und sowas. Er sagte, der Quarterback macht 3 Schritte zurück in 3 Sekunden und dann wirft er und dann muss der Wide Receiver in 3 Sekunden an dem und dem Punkt sein. Das gab es damals noch nicht. Da war eher so, das war das halt, was auch Star dann halt zu so einem Quarterback machte. Weil er genau das befolgte, was ihm Vince Lombardi sagte. Er hat immer genau den Spielplan befolgt. Ich habe das Playbook gesehen und habe gedacht, wow, das sieht zwar aus wie Hieroglyphen, weil Handschrift grauenvoll, aber der Plan dahinter ist ein, kannst du heute noch nehmen. Und heute noch für jedes Team als Football-Team benutzen und du wirst damit Erfolg haben.
Würde ich wahrscheinlich heutzutage noch mit NFL-Spiele gewinnen.
Bestimmt. Also bin ich mir ziemlich sicher.
Was ich auch noch sagen wollte zu zum Vergleich, Vince Lombardi hat 6-mal die NFL Championship gewonnen, Bill Belichick 5-mal. Und besonders bei Vince Lombardi ist, er war gut, wenn es drauf ankam. Er hat eine Playoff-Quote Gewinn zu verlieren von seinen Spielen her von 90%. Hat 90% seiner Playoff-Spiele gewonnen. Und hat eine einzige NFL Championship verloren. Und danach hat er gesagt, nie wieder. Und das hat er dann auch gehalten.
Jetzt hatten wir noch ein bisschen über Vince Lombardi gesprochen. Hast du noch andere Stories, die du mit den Packers besonders in Verbindung bringst?
Ich habe noch eine Story von, ich habe mal auf Instagram noch gefragt, die Leute, was eigentlich ihre interessantesten Packer-Stories sind. Und will jetzt mal eine Story rausgreifen. Es hat jemand geschrieben, das beste Erlebnis war der Gewinn vom Super Bowl 45. Sein Lieblingsspieler ist Aaron Rodgers und er hat es einfach immer drauf und bleibt cool auf dem Feld. Das legendärste Spiel war für ihn in Detroit vor 2014 war das, glaube ich, oder? Also Miracle of Motown auf jeden Fall. Mit Aaron Rodgers, wo er eben keine Sekunde Zeit mehr hat. Das Spiel quasi schon rum war, aber es gab noch eine Flagge, also noch einen letzten Spielzug hat er zugestanden bekommen. Und er hat das Spiel damals dann eigentlich schon aufgegeben, wollte sich fertig machen für die Arbeit, stand schon unter der Dusche und hat dann gehört, dass es noch einen letzten Spielzug gibt. Ist dann nochmal von der Dusche runtergerannt, also raus, hat sich im Wohnzimmer die Hail Mary angeguckt und ist dann schreiend durch die Wohnung gesprungen, nachdem er gesehen hat, dass die Packers das Spiel noch gewonnen haben. Wahrscheinlich in dem Maße, würde ich jetzt mal vermuten, wie Aaron Rodgers mit seinen erhobenen Zeigefingern durch gesamt Detroit rennt. Fand ich noch eine ganz witzige Story, die ich jetzt hier noch erzählen wollte.
Ja gut, dann sind wir, glaube ich, soweit durch für heute. Ich denke ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich denke, wir haben ein bisschen was zu erzählen gehabt. Vielleicht nicht alles, weil das klappt in 100 Jahren auch nicht. Wir werden noch bestimmt die ein oder andere Folge dazwischen schmeißen zu dem Thema. Vielleicht auch mal mit Gästen. Momentan ist es ein bisschen schwierig während der Saison immer. Vielleicht schickt ihr uns auch noch mal Anregungen zu dem Thema, besondere Dinge, die euch interessiert haben oder wo ihr was drüber wissen wollt, dann fangen wir halt ein bisschen an zu buddeln in den Archiven. Vielleicht kommt ja auch vielleicht der ein oder andere auf die Idee zu sagen, hey, ich möchte einen kleinen Wortbeitrag dazu für dich machen, schickt uns eure Sachen, eure Voice-Aufnahmen, eure Videos etc. pp. Wir werden bestimmt irgendwo einarbeiten können, freuen uns tierisch darüber, über die obligatorischen Kanäle bei Facebook, Twitter, Instagram.
Können uns übrigens auch per Mail schreiben, einfach eine Mail an packerfans.de.
Genau.
Da können uns auch jegliche Audiodateien, Videodateien, irgendwelche tollen Stories, die ihr erzählen wollt zu den Packers, die ihr in der Geschichte, seit ihr Packers-Fans seid, erzählen wollt, mit uns teilen wollt.
Ja, wir würden uns darüber tierisch freuen, weil das ist ja auch eine Sache. Wir sind ja auch nicht allwissend und manchmal finden sich Sachen, die wir noch nicht kannten und sind wir dann natürlich auch immer ziemlich happy, wenn wir da was sehen oder hören oder lesen können, um uns auch ein bisschen weiterzubringen. So bleibt uns das eigentlich nur noch zu sagen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig unterhalten können, haben euch vielleicht noch ein bisschen was Neues erzählen können. Wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß bis zum nächsten Spiel gegen die Rams. Gibt es da noch einen Podcast von uns zum Spiel, Max?
Gibt's. Wir werden in den kommenden Tagen noch einen Podcast aufnehmen, werden vorausschauen auf das Spiel gegen die Rams. Wir haben ja ein bisschen, wir haben das Ganze jetzt über die Bye Week ein bisschen entzerrt, haben den Podcast über die 49ers schon abgeschlossen. Jetzt noch diese Sonderfolge zu der Geschichte der Packers, von der wir wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Folgen über die Saison produzieren werden.
Definitiv. Und
genau, es kommt noch auf jeden Fall noch was zu den Rams. Das wird auch kein einfaches Spiel. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie mit einem Sieg da davon zu kommen. Und besuchen da jetzt auch wieder ein Stadion, über das wir ja gerade eben gesprochen haben. Das Los Angeles Coliseum.
Richtig. So, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns noch euch noch einen schönen Tag oder Abend zu wünschen, je nachdem, wann ihr es hört. Es verabschiedet sich der Max.
Tschüss von meiner Seite.
Und ich, der Alex, und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Wir hören uns dann, glaube ich, zu dritt wieder, dann zur Rams-Folge. Bis dann.
Ciao.